Heiko Thieme Club. Alles zu Wall Street, DAX und Rohstoffen. Der Heiko Thieme Club.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
Steigen wir gleich ein mit Hörerfragen und daraus ergeben sich dann auch völlig automatisch die Themen der Woche. Die Deutsche Bankaktie fällt auf ein Rekordtief von 8,75 €, also gleich mit 3 Nachkommastellen. Was tun?
Für denjenigen, der keine Nerven hat, die Hände weg. Für denjenigen, der mir gefolgt ist bisher, ich sehe die Deutsche Bank als eine zwar spekulative Aktie unter den 30 DAX-Titeln an, aber meine, dass hier A, die Bank nicht vom Erdboden verschwinden wird, sondern im Endeffekt, wenn es darauf ankäme, sogar von der Regierung gestützt würde, wie auch immer, ähnlich wie es bei der Commerzbank vor einigen Jahren der Fall war. Warum? Deutschland ohne Deutsche Bank kann man sich aus meiner heutigen Sicht nicht leisten. Das ist eine optimistische Interpretierung. Ich empfehle für den Anleger, der Risiken sucht und vertragen kann, sich bei 7 € einen Knockout-Preis bei der Deutschen Bank zu kaufen. Ich halte das Niveau jetzt mit 20% nach unten abgesichert, nach dem schon bereits totalen Verfall, für durchaus haltbar. Das heißt, wer hier investiert, aber, und jetzt kommt das Aber, die Summe, die man investiert, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jemand noch keine Deutsche Bank hat, also den Nullfall sozusagen, dass man sagen kann, ich bin noch ganz jungfräulich bei der Deutschen Bank, 1%, aber nicht mehr, jetzt 1% bei 7. Wer Angst hat und dennoch etwas Risiko möchte, es auf 0,5% beschränken. Begründung, wenn die Bank sich dreht, sie sollte sich drehen und das Preisniveau von 20 € keine Illusion in den nächsten 2 bis 3 Jahren ist, dann reicht sowohl das 0,5% auch aus und auch das 1%, um einen deutlichen Gewinn fürs Gesamtportfolio von 1 bis 2 oder 3% zu haben. Das mit einem Einzeltitel zu erzielen bei einer so kleinen Anlagesumme ist nach wie vor positiv. Aber, ich betone, nur für den risikobereiten Anleger. Das muss nicht jeder haben.
Nächste Hörerfrage, die ist eigentlich auch ja fast schon zu erwarten gewesen. Wie geht's mit Osram und Aumann weiter? Es gab ja einen schwarzen Tag für Osram am 25.06. Da geriet die Aktie so richtig unter die Räder.
Das ist das typische Kaufniveau bei einem beginnenden Turnaround. Da muss man Nerven haben. Ich hatte Osram ja in der Vergangenheit schon mal vor über einem Jahr empfohlen. Ich war, da war sie auch in den unteren 30ern. Dann ging sie nach oben. Dann auch mal gesagt, man soll die Gewinne mitnehmen. Also wer jetzt hier den Einstieg wagt, auch Osram ist unter den Turnaround-Situationen ein klarer Favorit für mich. Das würde ich auf dieser Basis absolut sehen. Und bei Aumann heißt es, im Autosektor tätig, der zurzeit total außen vor steht. Keiner will ihn. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Aumann ist ein Zulieferer hier zwischen den hohen 40ern bis hin zu den mittleren 60ern wird die Spannbreite liegen. Wir waren schon bei 62 vor wenigen Tagen, sind dann wieder aus technischen Gründen abgebrochen. Hier auf dieser jetzigen Basis wäre ein Einstieg richtig. Bei Baumann würde ich auch hier anfangen mit 1%, würde maximal dann auf die Position zwischen 2 bis maximal 3% haben, aber mit 1% kann man hier anfangen. Wer besonders vorsichtig ist, kann auch 0,5% erst nehmen, aber dabei sein auf dieser Basis ja. Und bei Osram würde ich mit einem vollen Prozent bereits anfangen. Osram ist eine Restrukturierung, das verlangt Mut, das verlangt Weitsicht und Vision. Ich setze darauf, dass der Vorstand dies schafft. Und dann kann diese Position, wenn sie jetzt mal auf mehr, das ist nicht eine Position, die man auf 2 bis 3 Monate hält, sondern tatsächlich auf 1 bis 2 Jahre hält, da kann man ein Mehrfaches dessen verdienen. Das heißt, das 1%, das man jetzt investiert, könnte dann durchaus 3 bis 4% wert sein, wenn nicht vielleicht sogar mehr.
Die nächste Frage.
Das heißt, Moment, ich muss ja jetzt bei Bossam eines, Entschuldigung, ich ging jetzt hier von Hebelprodukten aus. Der Kursanstieg, ich muss das relativieren. Wer jetzt die Aktie direkt kauft, sagen wir 1%, der sollte damit rechnen können, dass die Osram durchaus 50% oder mehr bringen kann. Da ich hier noch kein Hebelprodukt rausgesucht habe, muss ich also mich auf die Aktie beschränken. Sonst suche ich ja bei diesen Umkehrtrends auch Hebelprodukte, aber die beschränken sich zurzeit bei mir primär auf DAX und Dow Jones Werte.
Ah, da suche ich gleich nochmal eine Frage raus. Die hatte ich für später vorgesehen, aber das passt, glaube ich, ganz gut. Wir haben ein neues Mitglied hier, genau. Für dieses Clubmitglied beschäftigt sich mit der Frage mit den Hebeln. Und für dieses Clubmitglied sind Hebelprodukte Neuland. Er traut sich nicht dran. Bitte geben Sie mir eine Empfehlung, wie ich mit dem Thema Hebelprodukte vertraut werden kann, beziehungsweise durch verständlich einführende Literatur mit dem Ziel, Hebelprodukte sicher anwenden zu können. Jetzt kann man ja auch sagen, wer sich nicht dran traut, muss ja nicht mit Hebeln arbeiten im Club.
Das ist richtig. Das Hebelprodukt verlangt starke Nerven, Bereitschaft, Totalverluste hinzunehmen, um dann in dem Nachlegen, das will ich gleich nochmal in der Abstraktion erläutern, aber gleich zur Frage unseres neuen Mitgliedes. Hier ist es wichtig, wenn wir die Telefonnummer haben, dass ich dieses neue Mitglied direkt anrufe, denn dann kann man A, den Wissensstand einmal erfahren, den das neue Mitglied hat, und dann kann man von diesem Wissensstand oder Unwissensstand aufbauen, was man lesen muss, beziehungsweise wie der Erfahrungswert liegt, denn das ist relativ schwierig, es einfach nur pauschal in den Raum zu werfen. Hebelprodukte heißt generell, ich bin bereit, Totalverluste zu erzielen. Zu erzielen klingt etwas pervers, das sage ich gleich. Ich erleide zwar Totalverluste, aber dann durch das Nachkaufen, davon gehe ich einmal aus, wird es mir in den meisten Fällen gelingen, nicht nur den Erstverlust auszugleichen, sondern dann zu einem sogar fast doppelt so hohen Gewinn zu kommen. Die Logik ist folgende. Ich kaufe ja keine Aktie, die nicht schon deutlich von ihrem vorangegangenen Höchststand der letzten 12 Monate gefallen ist. Und normalerweise, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, sollte sie eigentlich bis zu 20% gefallen sein. Mindestens 15, aber bis zu 20%. Und nehmen wir mal die 20% an. Dann suche ich einen Hebel auf, das heißt einen Preis, der in etwa 20% unter dem jetzt gefallenen Preis liegt. Ich nehme mal ein Beispiel. Aktie steht bei 100, fällt auf 80. Ich sage, okay, jetzt fange ich an mit einem Hebel. Ich gehe jetzt 20% unter 80, das sind 16 Punkte, gehe also auf 64 und sage, da suche ich mir einen Hebel. Und dieser Hebel ist 1% vom liquiden Kapital, nicht mehr. Es dreht sich hier um einen DAX-Titel. Wenn die Aktie auf die 64 fällt, würde sie einen Rückgang haben von 36% vom höchsten Niveau von 100 ausgerechnet. Selten fallen Aktien, ich sage selten fallen Aktien mehr als 30% von den Höchstständen. Es gibt aber Ausnahmen. Und für den Fall, dass es tatsächlich bis da unten hin fällt auf 64 und mein Hebel wertlos wird, dann kaufe ich nochmals nach bei einem weiteren Niveau von mindestens 20% darunter, das heißt dann nochmal 12 bis 14 Punkte hinunter, das heißt auf 50, den zweiten Hebel. Und den allerdings nicht mit 1%, sondern mit 2% der Anlage. Warum? Es passiert sehr selten, nicht total ausgeschlossen, Deutsche Bank ist zum Beispiel ein solches Beispiel, aber es passiert sehr selten, dass eine Aktie 50% oder mehr fällt, bevor es sich einmal umdreht, bevor dann ein Turnaround kommt. Deswegen lege ich die 2% an. Und wenn der Turnaround kommt und die Aktie sich wieder erholt und dann wieder zu neuen Höchstständen kommt, dann ist das Potenzial, was ich habe, das Mehrfache dessen, was ich investiert habe, die 2% in anderen Worten, werden dann nicht 4% vom Gesamtkapital ausmachen, sondern bis zu 5% sogar, sodass ich dann mit insgesamt 3% investiert habe, erstmal 1%, was verloren ging, 2% nachgeschossen, insgesamt 3% investiert. Und wenn ich dann mit 5% rauskomme, 5% Gewinn rauskomme, dann habe ich insgesamt einen höheren Gewinn, als ich ursprünglich gehabt haben könnte, wenn ich mit 1% anfange und was sich verdoppelt. Das ist reine rechnerische Methodik. Jetzt kann der Kritiker natürlich sagen, das ist mir zu einfach. Was passiert, wenn ein Markt einen sogenannten Crash hat? Dann gibt es total neue Szenarien, das muss man zugeben. Aber auch da habe ich eine Strategie, die dann sagt, in dem Fall, dass die 50-Euro-Marke unterschritten wird, würde ich dann tatsächlich noch einmal nachkaufen, denn es ist nicht denkbar, dass alle Werte plötzlich auf den Nullpunkt kommen. Immer etwas, was ich in den letzten Jahren immer wieder gesagt habe, gerade bei Crash-Szenarien und großen Nervositäten, nicht wahr? Bedenkt, der DAX kann nicht auf Null gehen, ich habe 20 Euro in der Tasche, dann kaufe ich alle DAX-Werte für 20 Euro insgesamt, also das passiert nicht. Und irgendwo gibt es einen logischen Boden. Der Boden ist begründbar dadurch, die Wirtschaft bricht nicht auseinander. Wir haben ganz selten Fälle wie 2008 in der Börsengeschichte erlebt, wo der Markt total einbricht, einen Verlust hat von ungefähr 50%, um sich dann wieder kometenhaft nach oben zu entwickeln. Das heißt, immer wieder an meiner These, in meinen 45 Jahren an Börsenerfahrung, und immer wieder steigt die Börse, egal vor welchem Weltuntergangsszenario wir uns befinden. Es heißt nur, das ist das Wichtige, dass ich die genügende Liquidität immer habe, ja, und nicht voll investiert bin. Das ist das Entscheidende.
Tja, befinden wir uns an so einem Szenario? Die Frage kommt ja jetzt immer öfters auf. Ich habe jetzt einen Kommentar, eine Frage eines Clubmitgliedes aus Stuttgart. Es geht um Zölle und wie immer Donald Trump. Das Clubmitglied schreibt: Das Thema Donald Trump und seine Wirtschaftspolitik beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile. Er schreibt weiter: Was mir allerdings nicht in den Kopf will, kann man sich nicht um Himmels Willen an den Tisch zusammensetzen und sagen, Donald, hör mal zu, deine Idee an Zöllen abzuschaffen ist nicht schlecht, wir probieren das jetzt mal. Er hat ja auf dem Gipfel in Kanada vorgeschlagen, eine zollfreie G7-Zone. Was spricht dagegen? Warum geht man nicht darauf ein? Stattdessen verzetteln sich alle in Erklärungen, Diskussionen und Gegenmaßnahmen. Also ich glaube mittlerweile fest daran, dass die Politik komplizierte Lösungen statt einfache bevorzugt. Das ist so die Kurzversion des Kommentars. Die Frage heißt doch eigentlich in der Konsequenz, wie weit geht dieser Handelskrieg und welche Folgen hat das alle für uns?
Also die Frage ist sehr genial gestellt. Mit der beschäftige ich mich auch, seitdem Trump in Kanada diesen Einwurf gemacht hat, nachdem er sich ja unmöglich verhalten hat, alle wieder kritisiert hat, sich in das Zentrum gestellt hat, aber dann sozusagen beim Rausgehen quasi gesagt hat, wenn ihr mit den Zöllen Schwierigkeiten habt, ja, dann machen wir doch alles weg. Null Zölle. Da hätte ich jetzt, wenn ich Frau Merkel gewesen wäre und Herr Macron gewesen wäre oder Herr Trudeau gewesen wäre, gesagt, oder Herr Nabi gewesen wäre, na, das machen wir doch. Dann lass uns das als Basis nehmen. Und ich muss absolut zugeben mit dieser Frage, die ist genial gestellt. Wenn wir heute handeln und sagen, wir haben doch gewisse Schutzzölle noch, dann legen wir die auf Null. Und gerade wenn man sagt, wir machen das im G7er Konzept, warum nicht? Wir haben ja freie Handelsschranken, keine Schutzzölle in Europa. Ich kann jedes Produkt in Italien und in Griechenland nach Deutschland verkaufen und da gibt es meines Wissens nicht den geringsten Schutzzoll. Das ist eine handelsfreie Zone. Warum greifen wir es nicht auf und sagen, okay, dann machen wir es. Amerikanische Autos können nach Deutschland exportiert werden, ohne einen Zoll zu zahlen und deutsche Autos nach Amerika ohne Zoll zu zahlen. Das gleiche mit Japan. Und mich wundert es, dass das nicht aufgegriffen wurde. Und er hat es jetzt noch einmal erwähnt in einer Sitzung im Weißen Haus. Er sagt, warum, die Leute sind alle rausgelaufen, als ich das gesagt habe. Es hat wahrscheinlich keiner ernst genommen, aber das wäre tatsächlich ein echter Ansatz. Und dann kann man immer noch in Spezialfällen sagen, wenn es darum geht, Industrien im eigenen Lande zu erhalten, hier ist unsere eigene Industrie gefährdet, hier müssen wir einen temporären Schutzzoll aufbauen, weil es eben landesbedingt ist. Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Aber dass man das nicht aufgegriffen hat und sich jetzt in einen Handelskrieg quasi hineinlullt sozusagen. Wir sehen die ersten Folgen schon in China. China ist in einer Debesse. Über 20% ist der Markt gefallen, den ich übrigens favorisiert habe, nach wie vor favorisiere. Aber das zeigt, kommt es zu einem Handelskrieg, ist all das, was wir bisher in unserem Club besprochen haben, nicht mehr gültig. Sondern wir müssen uns dann auf einen frühen Winter einstellen und der wird sehr kalt. Ich will jetzt keine Angst machen, nur sagen, wenn es dazu kommt, dass das noch eskaliert wird, was wir hier sehen in der Politik, die Nachfolgen, das werden wir nachher gleich nochmal diskutieren, die sind erschütternd, die sind angstmachend.
Was wäre denn die Definition eines Handelskriegs? Das Wort vermeiden ja viele Kommentatoren, momentan sagt man Handelsstreitigkeiten ist wahrscheinlich das mildeste Wort. Was ist Ihre Definition eines Handelskrieges?
Handelskrieg heißt, dass ich enorm hohe Schutzzölle aufziehe, mir quasi Wände aufbaue oder Mauern aufbaue, über die keiner klettern kann. Und das Bild von Herrn Xi, was er in Davos genannt hat, denn ich war vor anderthalb Jahren, wer Mauern baut, der isoliert sich. Beim Handelskrieg verlieren alle, so auch Herr Xi. Herr Xi sagt es, obwohl er das Land eigentlich in der Welt ist, was die größten Betrügereien macht, was bei den Intellectual Properties passiert, nicht wahr? Denn das, was die Leute hier an ihren Erfindungen und Entwicklungen haben, das technische Know-how, das wird in China einfach genommen. Indem man den Unternehmen sagt, wenn ihr bei uns investiert, müsst ihr uns zeigen, wie ihr das macht. Außerdem gehören euch nur 49%, wir die Chinesen haben 51%. Und wenn man es dann mal kapiert hat, sagt man, gut, jetzt kündigen wir unsere Kooperation und bauen ein eigenes Unternehmen auf mit diesem Know-how. Das mal jetzt in simplen Fakten ausgedrückt. Und dagegen wehrt sich die gesamte Welt. Aber bisher erfolglos. Warum? Weil es eigentlich schon in der Geschichte immer so war, dass hier das technische Know-how meistens gestohlen wurde, trotz des Rechtsschutzes, den wir immer vorgeben. Das fing schon im 19. Jahrhundert an, als Amerika von England das technische Know-how der Industrierevolution gestohlen hatte, als zwischen Kaiser Wilhelm und der englischen Königin und dem englischen König das technische Know-how gestohlen wurde, gegenseitig. dass Japan in den 60er Jahren das Know-how von Europa nahm, ohne was dafür zu bezahlen. Und jetzt tut es China. Und wir sollten endlich auch einmal so weit sein, und so weit sind wir technisch und auch funktionellmäßig gesehen, dass wir da einen Hebel vorstecken können und sagen, bitte so nicht. Diebstahl auf offener Szene wollen wir nicht zulassen. Aber was passiert? Amerika durch seinen Pfeil, den es gesetzt hat, alle quasi zu verbrämen, auch seine engsten Handelspartner. Jetzt bringt er Europa näher an China ran und Europa arbeitet mit China, dem eigentlichen Problemfall, zusammen, um gegen die Zollpolitik und die Handelsrestriktion von Amerika anzugehen. Also wir sind jetzt in einer pervertierten Welt angekommen, ausgelöst durch das Überspannen dessen, was Donald Trump dort vorträgt, obwohl die Essenz seiner Kritik, das muss man immer wieder zugeben, die ist nicht falsch gewesen. Ich fange an mit der Diskussion der NATO. Hat mit dem Handelskrieg zu tun, aber die NATO, wir haben 2% alle zugesagt und wir haben es nicht bezahlt, auch wir Deutschen nicht. Das heißt, da fing es erst mal an, er sagt, ihr habt doch nichts bezahlt. Und dass er dann sagt, wieso sind die Zölle bei amerikanischen Autos in Deutschland 12,5%, während sie in Amerika für deutsche Autos nur 2,5% sind. Das ist ein fünffacher Unterschied. Da muss man sich auch fragen, wie ist sowas denkbar? Warum hat das vorher keiner gemerkt? Also deswegen immer wieder meine, nicht Widerspruch, ich kritisiere Trump wegen seines Verhaltens, die Art und Weise, wie er auftritt, etc.
Da würde ich, gleich noch eine Frage einwerfen, eine höhere Frage. Die ist relativ simpel. Das Clubmitglied stellt eine simple Frage, kann Donald Trump vom Kongress gestoppt werden?
Theoretisch ja, aber praktisch nicht zurzeit. Denn Donald Trump hat tatsächlich eine hohe Minderheit, 40% plus, hinter sich. Und die Republikaner scheuen sich bei seinen frontalen Angriffen auf den täglichen Twitter-Nachrichten, sich offen gegen ihn zu stellen. Und es fehlt ihnen auch, sagen wir, die Alternative. Sie kommen dagegen nicht an. Denn wenn er sagt, ich schütze ja die Leute, jetzt kommt er an, er kann beweisen zum Beispiel, gestern hat er einen Riesenerfolg gehabt, der amerikanische Supreme Court, also das höchste Gericht, nicht wahr, dem Bundesgerichtshof für Äquivalent, hat jetzt klar gesagt, mit einer knappen Mehrheit von 5-4, ja, der Präsident kann bestimmen, wer in das Land einreisen kann oder nicht. Das wurde vorher abgelehnt von den mehr liberal orientierten unteren Gerichten. Jetzt hat Trump einen riesen psychologischen Wahlsieg erzeugt. Das heißt auch gleichzeitig, seine hinter ihm stehenden Wähler sehen, der Präsident hat doch recht, trotz aller Kritik, die man im Fernsehen ihm gegenüber sieht. Das heißt, er hat heute ein klares Plus bekommen, also heute vor 24 Stunden. Und das könnte ihm entscheidend helfen bei den Novemberwahlen, wenn es um die Wahlen beim Repräsentantenhaus geht. Und um ein Drittel der Senatssitze, wo er in beiden Häusern jetzt die Mehrheit hat. Und wenn er diese verteidigt, dann ist Trump, um es mal ganz klar zu formulieren, nicht mehr zu stoppen. Das heißt, dann ist das, was Trump sagt, das Tagesgespräch, die Tagesschlagzeile. Die Medien werden immer wieder versuchen, es zu korrigieren, seine täglichen Lügen und Übertreibungen. Aber er wird immer wieder mit massiven Argumenten kommen. Wir zuerst und dann kommt die restliche Welt. Das kommt beim Volk an. Das ist Populismus. Das sehen wir in Ungarn, wie es dort funktioniert. Wir sehen es in Polen, wie es teilweise funktioniert. Und in anderen, auch in Italien, wie die Leute aufmucken. Das heißt, Populismus wird eine akute Gefahr für uns und könnte die gesamte Welt, jetzt dramatisiere ich mal, sehr stark verändern, so wie wir sie aus heutiger Sicht noch gar nicht kennen.
Jetzt nochmal zum Punkt Handelskrieg und die Folgen. Sie sagten, das kann auch schiefgehen. Da kommt der Winter schneller. Was heißt das jetzt für Ihre Prognose? Wird die über den Haufen geworfen? Das passt ja fast zur nächsten Hörerfrage. Die hebe ich mal aber erstmal auf nach Ihrer Antwort. Gucke ich mal, was Sie antworten. Weil wir hatten ja eigentlich eine Sommerrallye nach dem zweiten Sommerloch. Was war da unsere Strategie eigentlich dabei?
Die Strategie war bei mir, um das einmal, jetzt muss ich 2 Minuten ausholen, zu sagen, wir fingen an mit dem Jahr zu sagen, passt auf, der 5. Börsentag ist positiv, die technischen Indikatoren sind alle auf dunkelgrün, hier muss man dabei sein, wir haben ein positives Börsenjahr, obwohl es das 10. Börsenjahr der Hosse ist und 10. Börsenjahr, 10. Jahr der Wirtschaftserholung, was normalerweise anzeigt, wir sind am Ende eines solchen Aufschwungs und wir müssen uns eher mit dem Ende als mit der Endphase beschäftigen. Aber die Endphase ist sehr lukrativ, bleibt dabei. Das war nicht falsch. Wir haben Höchststände gesehen im Januar und ich sagte dann auch gleichzeitig spätestens in der 3. Januarwoche, Leute, jetzt geht's zu schnell. Wir kriegen garantiert eine Korrektur, spätestens im Sommer. Aber es war dann schon in der darauffolgenden Woche der Fall. Ich sage, umso besser, wir korrigieren. Wir haben das Tiefstniveau gesehen bei einem Minus von 11 bis 13 oder 14% bei den Indizes DAX oder Dow Jones genommen und auch andere Indizes betrachtet. Sagt, jetzt könnt ihr einsteigen wieder. Wer das gemacht hat, hat dann relativ schnell wieder Geld verdienen können, um dann nochmals das zweite Bein der Korrektur zu erleben bis Ende März. Und das hat sich dann hingeschleppt quasi so bis zum April, um zu sagen, bitte, Tiefskurse sind Kaufkurse, Dow Jones um 12.000, ich war, bitte Licht an. Zielrichtung ist, und ich nannte dann die 15.000 beim DAX als Möglichkeit und beim Dow Jones, habe auch immer gleich angedeutet, dies sind optimistische Prognosen, setzen voraus, dass die Geopolitik kein Problem kreiert, und die Geopolitik ist, war und bleibt für mich die größte Herausforderung, die wir haben. Wir haben dann gesehen den Aufwärtstrend des DAXes, wieder bei 13.200. Ich sagte, 13.000 ist das ungefähr Maximale, was wir haben. 200 Punkte drüber heißt, bitte jetzt mit Putz arbeiten. Bis 12.500 ist das Risiko, 200-Tageslinie. Und dann brach in der vergangenen Woche diese Tageslinie ein. Wir sind bei 12.100 heute Morgen gewesen. Und das ist ein neues Szenario. Und das Szenario heißt das Risiko des Handelskrieges. Den Handelskrieg habe ich bisher, und ich bin nicht der Einzige, das ist keine Entschuldigung, aber bisher nicht als eine echte Alternative gesehen, weil ich sage, so dumm kann kein Politiker und keine internationale Gruppe sein, dass man den Handelskrieg provoziert. Da gibt es andere Lösungen, da kann man sich einigen. Aber Trump ist halt Trump. Und Trump ist sehr schwer dazu einzuschätzen, wie weit geht er. In meinen Augen wird er nicht alles kaputt machen wollen. Er wird ungern einen Dow Jones unter 20.000 sehen. Wir sind jetzt bei 24.000. Um dann alles wieder abzugeben, was er einmal glaubte, selbst aufgebaut zu haben und wofür er verantwortlich ist. Das heißt, wir sind jetzt in einem Szenario, in einem gewissen Niemandsland. Wir sind in einer Phase, die technisch gesehen, wenn man das kurzfristig jetzt mal weglässt, die technisch gesehen enorme Herausforderungen stellt und fundamental gesehen vor enormen Hürden steht. Hürden heißt Geopolitik. Und nicht nur in Amerika, wir haben eines auch in Deutschland, seien wir mal ganz realistisch. Für mich war Frau Merkel, und blieb sie auch, und ich war die Politikerin der Solidität des weiteren Aufbaus Europas mit Macron, Merkel, eine gute Schiene. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, um Gottes Willen, das würde jahrzehntelange Bemühungen kaputt machen, aber dieses Europa steht auf der Kippe. Seien wir ganz realistisch. Was wir erleben gerade in der Flüchtlingsfrage, was Frau Merkel am Wochenende schon andeutet, was nicht erreicht werden kann, eine Einigung. Und dann haben wir das innerdeutsche Problem CDU-CSU. Gehen wir mal davon nicht aus, aber deuten wir es mal an. Die CDU-CSU-Koalition, die es seit dem Zweiten Weltkrieg gibt, zerbricht. Das hieße indirekt mit das Ende von Frau Merkel. Und ein Deutschland so abrupt jetzt, ohne Frau Merkel, ohne eine Alternative zu sehen, das führt uns in ein geopolitisches Loch. Dann steht Macron allein in Europa da, die Italiener suchen ihr Bestes zu machen, die Ungarn mit den Polen zusammen, nicht wahr, der Ostblock, haben ihre eigene Politik sowieso schon, nicht wahr, kein Ausländer kommt rein, jeder Farbige ist nicht gern gesehen, jede andere Glaubensrichtung als der Christ ist bei uns unerwünscht. Wenn wir dieses Europa sehen wollen, dann haben wir ein Szenario, was wir in 70 Jahren mühseliger Aufbauarbeit im Nu zerstört. Das wäre der Brexit Europas. Ich sehe es nicht so, aber ich wollte es mal andeuten, dass man sagt, das sind die Ängste, die zurzeit da sind, und so betrachtet, und bitte, liebe Clubmitglieder, werdet jetzt nicht nervös, aber ich will nur zeigen, dass auch beim optimistischen Strategen wie mir solche Szenarien natürlich auch im Kopf mitverarbeitet werden müssen. Dieses Alternativszenario würde natürlich nicht bedeuten DAX 15.000, sondern dies würde bedeuten, wenn der DAX bei 10.000 ist, dann ist das erst ganz normal, und dann muss man sich noch fragen, gibt es noch große Restrisiken oder nicht. Dass es nicht auf Null geht, ist klar, aber das würde bedeuten, der Traum, dass dieser, ich nenne es das Sommermärchen, nicht wahr, dass dieser Hossetrend noch weiter dauern kann, das wäre ausgeträumt. Und dann käme der Albtraum, was bei mir auch ein Thema ist, was in der Beilage der Welt erscheint nächste Woche, oder im Thema Sommermärchen oder Albtraum. Und in diesem Spagat befinden wir uns, dass ich als, sagen wir mal, ich sage als rationeller Optimist auf der Schiene stehe, dass die Menschen nicht so dumm sein können, auch Politiker nicht so naiv sein können, dass sie diese Szenarien nicht hervorbeten, sondern kreieren wollen. Ich hoffe, dass diese Vernunft noch reicht, und das würde sich in den nächsten 4 bis 8 Wochen ergeben müssen. Aber wenn da nichts passiert, wenn da nicht ein Silberstreifen auf dem Horizont passiert, dann würde ich auch meine gesamte Strategie radikal verändern müssen, sagen, Leute, bitte her, alles, was Sie bisher gemacht haben, ist falsch, jetzt arbeiten wir mit Putz, der Markt geht runter, noch bin ich nicht dabei, sondern heute Morgen habe ich wieder gesagt, bitte kaufen, ihr könnt kaufen um 12.000, gestern wieder in meiner Tageshotline gesagt, da sind die Chancen heute Morgen, waren da, um es mal als Beispiel zu nennen, beim DAX-Index 30% plus drin, beim Hebelprodukt 11.600, was ich auch selbst gemacht habe, also da kann man verdienen, aber da muss man Nerven zu haben.
Na, da bin ich aber froh, ich bin gerade erschrocken und sage, was ist denn mit dem Optimisten Heiko Thieme passiert? Ich habe noch zwei Fragen von Clubmitgliedern, die würde ich dringend hier, ich glaube, an dieser Stelle ganz gut einpacken. Da kam auch Kritik. Hallo Herr Thieme, was war der Grund dafür, dass Sie vor einer Woche die Situation an der Börse komplett falsch eingeschätzt haben? Speziell, Sie sind ja große Amerikaner-Kenner und damit auch vertraut mit den Eigenheiten von Trump, da haben wir ja gerade diskutiert. Die zweite Hörerfrage will ich da gleich anschließen. Er schreibt, Herr Thieme, ich freue mich, dass Sie so ruhig bleiben bei so einer Marktsituation. Ich dagegen wäre so langsam nervös und frage mich, ob das alles gut enden kann. Der Allianz- und Daimler-Schein sind fast wertlos, benötige dringend die WKNs, der Titel zur hoffentlich Wiedergutmachung, wie gehabt, doppelte Prozente. Bisher hat es sich leider nicht gelohnt, auf steigende Kurse zu setzen, wenn alles so stark fällt. Was tun?
Sehr gute Frage und berechtigte Kritik. Einmal zu der Kritik, ich muss Amerika kennen, ich bin ja nun 35 Jahre dort als ersten Wohnsitz gelebt. Jetzt verbringe ich einen größeren Zeitraum des Jahres in Europa, aber immer noch regelmäßig in Amerika. Das heißt, Donald Trump, man macht jetzt einen Vergleich, der bitte nicht falsch verstanden werden soll. Donald Trump hat als bisher all das umgesetzt, was er angedeutet hat in der Wahl. Es wäre falsch, Donald Trump zu kritisieren, sondern es wäre unmöglich, was der Mann tut. Er hat nicht nur das, was er in der Wahl gesagt hat, bisher umgesetzt, sondern auch, was er schon vor 30 Jahren gesagt hat. Sein Verständnis des Welthandels ist anders, als es die meisten, ich würde mal sagen 98% aller Volkswirte definieren. Ich bin zwar kein Volkswirt, aber bin sozusagen ein Autodidakt in diesem Geschäft, seit über 45 Jahren tätig. Es macht keinen Sinn, bilaterale Verträge abzuschließen, sondern multilaterale Verträge sind aufgrund der Komplexität des Welthandels die Lösung. Der bilaterale Vertrag ist nur temporär scheinbar besser, aber im Endeffekt ist er ein Nachteil, weil er die Flexibilität des Multilateralen hat. Das nur nebenbei. Auch Frau Lagarde, nicht wahr, von dem Weltwährungsfonds, sagt es ähnlich so wie ich. Und es gibt andere Leute, Nobelpreisgewinner und so weiter und so fort. Aber Trump hat immer gesagt, nein, bilaterale Verträge sind wichtiger. Das aus seinem Erfahrungssatz des Immobilienhändlers. Ich verhandle immer direkt mit Einzelobjekten und da bin ich der Gewinner. Faktisch ist es, dass er 6-mal pleite war, nicht er direkt, aber seine Unternehmen. Also das war bisher nicht unbedingt vom Erfolg gekrönt. Aber das interessiert ihn nicht. Er verharrt auf dieser These. Und er vertritt sie in seinem Kabinett. Jeder, der ihm widerspricht, wird quasi rausgeworfen, beziehungsweise so stark kritisiert, dass er keinen Ton mehr von sich bringen kann. Das ist häufig jetzt passiert. Man könnte das natürlich extrapolieren sagen, warum sagt man nicht, Trump ist unmöglich. Er ist auf der einen Seite unmöglich, ein Mensch, der täglich mehrfach lügt, was nachweisbar ist und dennoch im Grunde einige Thesen hat, die gar nicht so falsch sind. Das heißt, wie verhalte ich mich mit einem Menschen, der charakterlich normalerweise unakzeptabel ist, total der falsche Mann ist, das höchste Amt der Welt zu begleiten, aber jetzt mit Angst quasi, mit Horrorszenen hier regiert für viele und jedem klar macht, dass es großartig ist, was er tut. Ich könnte das Beispiele nennen wie Harley Davidson, wo er sich total widerspricht. Einmal lobt er das Unternehmen, jetzt wo das Unternehmen aus rationellen Gründen eine Pendance in Thailand aufbaut, um den asiatischen Markt zu bedienen, damit man nicht die Schutzzölle, nicht wahr, bezahlen muss, die China androht und so weiter. Er versteht das überhaupt nicht wahr und kritisiert das Unternehmen. Das heißt, er mischt sich in alle Kleinigkeiten ein. Sowas haben wir noch nie gesehen, dass sich ein Präsident oder ein Chef eines Landes sich bis zur kleinsten, nicht wahr, Niederlassung jetzt noch mit einer Twitter-Nachricht einlässt. Das ist das Negative. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gesehen, aber nicht erwartet, dass es sich so weit eskaliert. Aber mit dieser Schieflage, um jetzt zur Schlussfolgerung zu kommen, kann ich auch leben. Ich muss ja davon leben. Es ist ja nicht so, dass man als Stratege immer sagt, man hat immer recht, das gibt's nicht, sondern die Herausforderung eines Strategen ist, egal ob Optimist oder Pessimist, wie werde ich mit einer anderen Situation fertig, die nicht dem entspricht, von dem ich ausgegangen bin. Das heißt, die Flexibilität zu beweisen und zu sagen, okay, hier liege ich schief, vergesst, was ich gestern gesagt habe, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, wie Adenauer immer sagte, die Realität ist heute eine andere.
Ja, was soll jetzt das Kluppige machen mit seinem Allianz und Daimler-Schein?
Beim Schein ist folgendes, bei der Allianz, wer den Schein von 170 hat, ich habe ihn ja auch bei 170, würde dann, wenn er verfällt und das die Möglichkeit besteht, kann man nicht mehr ausschließen, würde dann der nächste Schein sein, 170 minus 20% sind 34, das heißt also ein Schein von 135 oder 140 wäre dann der nächste Schein und mit 2%. Und das gleiche bei Daimler 55, heute wurde es wertlos, weil sie unter 55 gefallen ist, heißt jetzt bei Daimler 20% runter, heißt hier 45, vorsichtshalber sage ich 40. für den Fall, dass es doch ein bisschen mehr wird. Also von Daimler den nächsten Schein bei 40 und dort 2%. Das ist die ganz klare logische Schlussfolgerung hier. Jetzt kann man sagen, ja Moment mal, wenn jetzt aber wirklich eine Bässe kommt, dann ist das vielleicht auch gefährdet. Das kann ich zwar nicht ausschließen, aber ich habe hier auch nur, in Anführungsstrichen, dann 3% vom liquiden Kapital jeweils in Daimler und in Allianz investiert. Und ich habe genügend Bargeld. Ich habe ja, wie präsentiert in den letzten Wochen, gesagt, wir nehmen bis zu 25% im DAX, 15% im Dow Jones und 40% und 10 Einzeltitel mit jeweils 1%. Dann habe ich noch 50%, um nachkaufen zu können. Und das reicht, die 50%, um hier selbst eine Bässe aussitzen zu können, um mit Gewinnen herauszukommen. Das wird bei einer, sagen wir, Katastrophe, bei einem Weltuntergangsszenario wird es schwer. Aber das sehe ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist das, was ich vorhin mal angedeutet habe. Totaler Zerfall Europas. Stellen wir mal vor, Europa hat wieder 28 Einzelstaaten mit Schränken, mit Zollschranken und 28 Währungen. Das gibt es nicht. Das ist ein Szenario, was für mich wie mit einem atomaren Weltkrieg vergleichbar ist. Und den wird und den kann es nicht geben. Das muss man auch klar einmal sagen. Ich will es nur angedeutet haben, wo eine so irrsinnige Politik im Endeffekt hinführen kann. Trump wird und sollte in den nächsten 8 Wochen auch Erkenntnisse aufzeigen, die zu einer Einigung bzw. zu einem Kompromiss führen, wie er es immer bisher gemacht hat. Er wird spätestens, wenn der Dow Jones Index nachhaltig unter 23.000 fallen sollte, dann seine Politik verändern, weil er täglich sich den Markt anschaut. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn man sagt, auch das wird nicht eintreten, ja, dann haben wir es mit einem Horrorszenario zu tun. Wem das nicht gefällt, der sollte ein Loch graben, nicht wahr, und möglichst sein ganzes Geld hineintun und das Gold, was er in der Tasche hat. Aber das wäre nicht das, was der Heiko Thieme Club eigentlich predigt. Denn Weltuntergangsszenario hat bei mir noch nie die Rolle gespielt, sondern wir werden immer wieder eine Lösung finden und immer wieder steigt die Börse. Und bitte, liebe Clubmitglieder, die 50.000 Marke beim DAX ist und bleibt eine konservative Zielrichtung für das Jahr 2050. Würde nämlich bedeuten, einen Anstieg von heute bis 2050 im Jahresdurchschnitt von rund 4,5%. Vergleicht sich mit dem Doppelten, was wir gesehen haben, seitdem es den DAX gibt, seit 30 Jahren. Das heißt, ich würde also eine Welt sehen, die halb so gut oder doppelt so schlecht ist, wie es bisher gelaufen ist in den letzten 30 Jahren. Und das kann, will ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht die Zukunft für unsere Jugend und für ihre Enkel. Unsere Zukunft ist weitaus besser an dem, was vor uns liegt. Und wir werden uns auch zu einem Besseren besinnen können. Die Welt muss zusammenhandeln, die Welt muss enger zusammenrücken und wir müssen die vor uns liegenden Probleme, nicht die Symptome, die Probleme, Flüchtlingsfrage lösen, indem wir zu den Ländern gehen, wo die Flüchtlinge herkommen. Wir müssen sehr viel mehr tun, aber das ist eine Herausforderung, die Wachstum bringt, die Chancen bringt und nicht uns zerstört.
Der deutschen Fußballmannschaft fehlen momentan 3 Punkte. Dem DAX fehlen rund 1000 Punkte. Kommen wir zu den Empfehlungen der Woche. Gehen wir sie nochmal durch. Werte wie Deutsche Bank haben wir besprochen. TI werden wir wahrscheinlich auch nochmal besprechen.
General Electric ist zum Beispiel ein Fall, wo man sagen kann, aha, hat der Heiko Thieme da recht? Noch nicht unbedingt. Ich habe jetzt zu einem höheren Preis schon bei 20 gesagt, man kann einsteigen. Dann ist sie bis auf der 13 jetzt auf Dollarbasis gefallen, das heißt auf Eurobasis um die 11 Euro. Gestern hat General Electric ein neues Börsenkapitel geschrieben, aus dem Dow Jones ausgeschieden. Sie war seit 1909 ohne Unterbrechung im Dow Jones und bereits schon 1896, als der Dow Jones zum ersten Mal notiert wurde, drin, ist dann kurze Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts rausgestiegen, zweimal, um dann wieder im Index zu sein. Das ist also sozusagen der fast permanente, ständige Dow Jones-Wert gewesen. Er war übrigens zur Jahrtausendwende, also um 2000, im Sommer 2000, war es mit 600 Milliarden das größte Unternehmen, oder 700 Milliarden sogar das größte Unternehmen der Welt. Und hier lernen wir 2 Dinge. Das größte Unternehmen der Welt kann auch Schiffbruch erleiden. General Electric ist von seinem Höchststand 60 Dollar gefallen, über 90% einmal. Bei 2009 war es über 90% gefallen. Jetzt ist es also bei 11,5 Euro. Ich empfehle und habe General Electric empfohlen, habe es in 3 Tranchen empfohlen, gesagt, man kann in General Electric bis zu 3% haben, im Extremfall sogar 4%, würde ich auch nach wie vor dazu stehen. Gestern stieg General Electric, als es aus dem Dow Jones ausschied, über 7%, der größte Anstieg in über 3 Jahren. Beste Aktie, die wir gestern gesehen haben unter den bekannten Titeln überhaupt. General Electric ist auf dem Umkehrtrend. Das dauert allerdings 2 bis 3 Jahre. General Electric hat das Potenzial, die 20-Dollar-Marke zu sehen. Das heißt, auf Euro-Basis, je nachdem, wo der Euro steht, die 18-Euro-Marke zu sehen oder 17-Euro-Marke zu sehen. Ich gehe sogar davon aus, auch auf Euro-Basis wird sich General Electric vom heutigen Niveau in den nächsten 2 bis 3 Jahren verdoppeln. Und es ist sogar noch etwas mehr drin. Es ist der typische Turnaround. In vergleichbarer Weise, nur ganz anderes Niveau, Osram auf dieser Basis hier zu kaufen, ist genau das Gleiche. Das Gleiche Deutsche Bank. Deutsche Bank entweder hier zu kaufen, wo es unter 9 liegt, allerdings mit einer 2- bis 3-jährigen Perspektive, auch eine Verdopplungschance, oder mit einem Hebel sogar das Mehrfache zu gewinnen, wenn man den Hebel bei 7 ansetzt. Das sind die Turnaround-Situationen, an denen man sehr, sehr viel verdienen kann. Oder die Infineon. Wer hat Infineon unter 50 Cent gekauft 2009, nicht wahr? Um dann hinterher zu sagen, mein Gott nochmal, nachdem sie 99,5% gefallen ist, von dort an ist sie auf 22 Euro gestiegen, da kann man sich ausrechnen. Das war immerhin, wenn man es mal ausrechnet, eine 6000% Anstieg, davon kann man leben. Das sind die Sternstunden der Anlagestrategie, die enorme Nerven und Visionen verlangen. Hier sind die Visionen wichtiger als die nüchternen Fakten, denn die Fakten kommen erst nachher, nachdem wie die Vision aufgebaut ist. Kann General Electric Schiffbruch erleiden? Natürlich. Wenn der jetzige Chef alles falsch macht von dem, was er gestern prognostiziert hat, wenn die Märkte sich total verändern, kann es immer noch Klippen geben. Es gibt nie eine Garantie sozusagen an der Börse. Die einzige Garantie, die man hat, die ich immer wieder in den Vordergrund stellen möchte, ist die, denkt daran, wo ist der Index langfristig gesehen? Und da ist der Index deutlichst höher als die 12.200, die wir heute haben. 50.000, eine konservative Prognose im Jahre 2050. Ich weiß, viele sagen, um Gottes Willen können wir gar nicht mehr hören, was Heiko Thieme da sagt. Bitte denkt daran, wo es hingeht. Genauso wie man gesagt hatte, ich war 2009 und ich war nun einer derjenigen, der es auch projiziert hatte, wir kriegen neue Höchststände, als wir unter 4.000 waren. Da war es, und immer wenn es am dunkelsten ist, beginnt ein neuer Tag. Nun muss man jetzt allerdings sagen, gerade haben wir den längsten Tag gehabt, jetzt wird es wieder etwas dunkler bis Mitte Dezember. Und ich hoffe, dass die Börse nicht diesen Trend vollzieht, sondern tatsächlich hier aus der Vergangenheit lernt, Politiker vernünftig werden, und wir uns eine Konzeption zusammenbauen, das wird nicht alles ideal werden, aber wo wir tatsächlich mit den Konflikten leben können, einen Handelskrieg vermeiden, uns klar werden, dass wir Handelsschranken reduzieren, nicht aufbauen müssen, dass wir die Flüchtlingsfrage in ihrem Kern lösen müssen. Das dauert Jahre, das ist keine Übernachtsituation. Und ich hoffe auch, dass Frau Merkel es überlebt, denn ein Deutschland ohne sie jetzt schon würde ein Vakuum kreieren, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. Und das würde ein fragiles Europa dann tatsächlich schaden. Aber in meiner Version sehen wir in diesem Jahr nochmal den Test der 13.000-Marke. Die 13.700 kann genommen werden nach oben hin, bis 14.000 ist auch rationell begründbar noch Platz. Das heißt, die Hosse, die wir gesehen haben seit März 2009, muss nicht zu Ende sein. Sie kann zu Ende sein, wenn die Geopolitik nicht mitspielt.
An dieser Stelle würde ich normalerweise vielen Dank sagen. Jetzt will ich doch nochmal nachfragen, gibt es noch Werte, die Sie besprechen möchten? Also GE haben wir besprochen, Deutsche Bank, Allianz, Daimler-Schein, Osram, Aumann. Gibt es noch Aktien, die Sie diese Woche auf die Empfehlungsliste setzen?
Von den DAX-Werten keine neuen Empfehlungen, sondern die alten Empfehlungen halte ich aufrecht. Und da, wo eben die Werte gefallen sind und man mit Hebelprodukten gearbeitet hat, bitte dran denken. Doppelten Ansatz, doppelter Niveau, also 2% vom liquiden Kapital, um dann 20% vom aktuellen Preis runterzugehen. Und wenn man 25% runtergeht, geht's auch. Dann hat man eine Hebelwirkung, die das 5-fache ausmacht. Und diejenigen, die dazu Fragen haben, schickt bei allen Anfragen mir die Telefonnummer, damit ich euch anrufen kann. Denn nur dann kann man die Dinge direkt besprechen und kann auf den Einzelnen auch eingehen. Das heißt, jetzt wird sich also auch die Clubmitgliedschaft aus meiner Sicht hier bewähren können. Und um es noch eins noch mal ganz klar zu sagen, jetzt auf dieser Basis, was wir haben hier unter der Voraussetzung, wenn man zu Recht sagt, Heiko Thieme, wie konnten Sie letzte Woche so schief liegen? Wir sind in einem total überverkauften Markt zurzeit. Das heißt, von der Markttechnik her gesehen, müssen wir in der nächsten Woche näher an der 12.500 Marke sein als unterhalb der 12.000 Marke. Wenn die Geopolitik nicht mitspielt und sollte Deutschland heute verlieren, dann wäre das nicht, wovon ich nicht ausgehe. Dann würde allerdings der moralische Faktor so groß sein, dass wir vielleicht doch das Negativszenario eher hätten als das Positive. Aber ich glaube, wir haben es gestern wie auch bei Argentinien gesehen, hier sind Chancen und ich sehe die deutsche Mannschaft unter den ersten 16. Ob das nun zur Weltmeisterschaft ausreicht, darüber können wir uns später unterhalten. Aber der Abend wird auf jeden Fall spannend sein und bitte lasst das aktuelle Börsengeschehen nicht eure Stimmung verderben, sondern genießt diesen heutigen Abend. Und wie gesagt, auch das, was wir in der Börse heute gesehen haben. Jetzt, wo der Markt schon ein bisschen ein Plus hat, warte ich ab. Es kommt darauf an, wie sich die Wall Street heute entwickelt. Aber speziell neue Empfehlungen, diese Aktie muss ich jetzt haben. Nein, auf meiner Tageshotline bespreche ich ein oder andere Titel nochmal. Aber jetzt reicht es aus mit dem, was wir hier gebracht haben für jeden, dass man sich damit versorgen kann.
Herr Thieme, vielen Dank. Dann haben wir die Woche gepackt. Danke Ihnen.
Bitteschön.
Börse hören mit Heiko Thieme. Heiko Thieme Club.